Ich war schon mal hier vor 2 Jahren oder sowas. 2 Jahre, irgendwann war ich mal hier. Ja, ich freue mich richtig. Ich glaube, ich will, bevor ich gleich mit allem, was ich so mit euch heute machen möchte, noch eine Sache sagen. Lobpreis ist nicht der Ort, wo du ein Lied singst. Das ist so wichtig. Und ich sehe viele, ihr seid da und es ist schön, aber ich will dir es nochmal sagen, wir kommen aus einer Zeit, wo das einfach so neu war, Lobpreis, ja, 70er, 80er Jahre, wo man dann gesagt hat, boah, wir singen jetzt Lieder so ein bisschen fetziger, so wie die Welt sie singt, mit christlichen Texten richtig gut. Gab es vorher vielleicht auch schon, aber da gab es dann diesen Begriff Lobpreis. Und dann haben wir christliche Lieder gesungen. Und ich glaube, ich will dir das nochmal mitgeben, wir kommen weg von christlichen Lieder singen, sondern dahin, dass wir Gebete singen. Und das ist was ganz anderes, als ich singe ein Lied runter. Sondern es ist eine Zeit, wo ich bete, und damit es nicht so langweilig ist, haben wir noch Musik drunter gelegt. Und ich will dich einladen, hey, vielleicht ist das für dich komisch, du sagst, jetzt, die haben auch nur ein Lied gesungen, ja, nur eins und so lange, ja. Wir singen nachher auch nochmal vielleicht eins, vielleicht das Gleiche, vielleicht auch nicht. Es geht nicht um die Lieder, sondern es geht um das Gebet. Es geht um die Begegnung. Und ich will dich einladen, in diesen Momenten geht es auch nicht darum, dass du den Text aufsagst, sondern dass du dein Herz öffnest. Ich wollte es nochmal einmal nachschieben und sagen. Neben dessen freue ich mich natürlich, hier zu sein. Es ist eine große Ehre. Ich bin richtig dankbar. Auch ich freue mich, dass mein Team mit dabei ist. Die sind bei mir aus der Kirche, sind richtig top Leute. Der eine versteckt sich ganz da hinten, Sven. Yes. Genau, ich habe dir eine Predigt mitgebracht. Und ich habe nicht so einen richtigen Titel gefunden. Deswegen nenne ich die Predigt einfach, wie der Bibeltext heißt. Ja? Die 10 Jungfrauen. Kennt jemand den Bibeltext, die 10 Jungfrauen? Also wenn du eine Bibel hast, Matthäus 25, kannst du die gerne rausholen und aufschlagen, weil wenn ich hier was markiere, also du darfst hier nicht nach vorne kommen und die Wand anmalen, aber in deiner eigenen Bibel darfst du das, ja. Und ich habe heute vor, mit dir diesen Bibeltext ein bisschen anzugucken. Andi hat ja schon gesagt, dass ich auch der Bibellehrer an der Schule der Erweckung bin. Und deswegen machen wir das heute so richtig bibelstundenmäßig. Ich versuche es nicht ganz so trocken zu halten. Aber ich glaube, dass in der Aussage des Textes etwas ist für dich und für mich. Und das wird heute ziemlich intensiv werden. Deswegen schnall dich an, sei bereit. Und wir gehen mal rein in diesen Text und ich lese ihn uns einfach einmal vor. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht entstand aber ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ich will noch beten und wenn du kannst, steh doch kurz auf mit mir. Einfach auch Respekt gegenüber dem Wort Gottes. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dieses Gleichnis, was du uns gegeben hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Offenbarung und Erkenntnis gibst über diesen Text. Herr, ich bitte, dass ich Gnade habe zum Reden und für uns alle, Herr, dass wir Gnade haben, von deinem Wort zu empfangen. Amen. Dieses Gleichnis ist ein Teil der Endzeitreden von Jesus, Start in Matthäus 24. Und wenn wir um so Reich Gottes Gleichnisse reden, dann reden wir immer so ein bisschen über die Grundlagen. Ja? Jesus sagt ja übrigens, bei mir läuft es so. Ja? So ein bisschen die Physics von Jesus. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht bist du schon länger Christ, vielleicht pfingstlich charismatisch, dann ist das hier meinem Geschmack her ein fast überstrapazierter Text, ja. Und ich werde das heute so richtig, vielleicht hast du ihn auch noch nie gehört, dann ist alles fein, aber wenn doch, dann wird sofort bei dir hochkommen, ja, das ist, wir brauchen mehr Heiliger Geist. Weil das Öl, wir brauchen das Öl, wir brauchen mehr Heiliger Geist, ja, und ich fange mal gleich damit an, also nur, dass wir das schon gleich gesettelt haben von Anfang an, Öl bedeutet nicht Heiliger Geist. Nur, dass wir uns gleich richtig verstehen, ich weiß, viele sagen jetzt, was, das kann doch nicht wahr sein und Öl, das steht doch in der Bibel immer für den Heiligen Geist und so weiter. Ich sage, ja, im Alten Testament gibt es Salbung und das meint dann schon den Heiligen Geist, aber im Neuen Testament finden wir verschiedene Bilder für den Heiligen Geist, zum Beispiel auch Feuer und Wasser und Wind und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt dir sagen, warum das nicht das Öl ist, aber ich habe gar keine Lust, jetzt irgendwie mich hier zu verteidigen, sondern das, was wir machen werden, ist, wir werden uns einfach den Bibeltext Stück für Stück anschauen und dabei wird sich dann das ein oder andere ergeben, so würde ich mal das sagen. Und ich hoffe nicht, dass du dich währenddessen übergibst, okay? Das ist wichtig, weil manchmal, vielleicht das noch als Vorrede, manchmal haben wir so vorgefertigte Meinungen, oder? Kennt ihr das, ja? Der Klassiker ist irgendwie sein Haus auf den Stein bauen und dann denken wir, das ist Jesus, aber das ist gar nicht Jesus, ja? Kennt ihr das schon? Jetzt weiß ich, jetzt die Hälfte wieder angestoßen, okay, ich muss jetzt kurz auslöten. Also wenn du genau liest, heißt es, wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Also dabei geht, der Felsen ist nicht Jesus, also der Felsen ist Jesus und der ist Hammer und so weiter und so fort. Aber in dem Text meint, hören und gehorsam, also das Umsetzen von Jesu Worten, meint auf den Felsen bauen. Und der eben und so weiter und so fort, ihr habt schon verstanden. Und ich glaube aber, dass wir manchmal so vorgefertigte Meinungen haben, sag mal ganz kurz, Anni. Hier bist du richtig so Solarium, oder? Das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Ein bisschen weniger ist gut, aber also ich komme auch aus dem Urlaub, man sieht es ein bisschen. Ich war in Timmendorfer Strand, war nett da, aber schon heiß hier. Also ich muss gleich ausziehen. Nee, ich lasse alles an. Alles gut. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge ist, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, dass wir ein Maß an Nüchternheit haben. Weil manchmal haben wir so starke Gefühle, so starke Emotionen, so starke Meinungen und Erfahrungen. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns dem Bibeltext einfach nüchtern nähern und nicht sagen, ah, ich weiß schon, das bedeutet das, sondern einfach mal Stück für Stück ihn auseinandernehmen. Ich glaube, das ist in der Fähigkeit, in einer Zeit von Emotionalität eine echt wichtige Tugend, nüchtern sein. Also es geht um Endzeit, es geht um Jesus kommt irgendwie wieder und den Prozess, wie wir auf Gott warten. Und hier schauen wir rein, also es ist gleich Gottes und dann sehen wir schon gleich am Anfang, es wird hier das Reich Gottes verglichen mit 10 Jungfrauen, ja, und die ersten 5, die waren klug und die anderen 5, die waren estupido, ja, die waren ein bisschen dumm, die waren töricht, nicht so schlau, die haben etwas schlecht gemacht, ja, okay. Und wo unterscheiden sie sich? Sie unterscheiden sich erstmal nicht darin, ja, dass die einen Öl mitnahmen und die anderen eben kein Öl mitnahmen, sondern sie werden beschrieben mit einem Charaktermerkmal oder einer, wie auch immer, persönlichen Prägung. Die einen waren eben schlau und die anderen waren nicht schlau. Also es geht erstmal gar nicht um das Öl, sondern es geht um ihre Persönlichkeit, um ihren Charakter, um wie sie in dieser Situation entschieden haben. Und was machen sie? Sie alle warten auf den Bräutigam. Ja. Sie warten darauf, dass der Bräutigam kommt. Und der Bräutigam lässt ein bisschen auf sich warten. Ja. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, jüdische Tradition oder damals in der Antike, war das ein ganz normaler Brauch. Ja. Hier gibt es dieses Wort, vielleicht, ich nehme mal eine andere Farbe, dann siehst du es nochmal, dieses Entgegengehen, das ist ganz normaler Brauch damals gewesen. Es gab es zum Beispiel, wenn du Kriege geführt hast, meistens nicht in den Städten, sondern du hast dich draußen irgendwo auf der freien Ebene getroffen, da hast du dich geschlägert, ja, und dann wusste schon, alles klar, die haben gewonnen und dann sind die siegreich in die Stadt eingezogen von den Leuten, die sie besiegt haben. Und weißt du, was passiert ist? Die ganze Stadt ist diesem Schlachtherrn entgegengezogen, um ihm Ehre zu erweisen und hat ihn dann rein begleitet in die Stadt. Und so ähnlich funktioniert das auch bei Hochzeiten. Also da warten Leute, gehen dem Bräutigam entgegen und begleiten ihn mit hinein in die Hochzeit. Ja? Das nennt man eine Parousia, wie auch immer. Und das ist das, was wir hier vor uns haben. Und dann passiert etwas, und zwar alle schlafen ein. Alle. Alle von diesen 10 schlafen ein und hier schwingt schon etwas mit und zwar, du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Ja, ich sage das mal so deutlich. Ja, hier wird zum Schluss Vers 13 gewarnt, denn Niemand weiß die Stunde noch den Tag, an dem der Menschensohn wiederkommen wird. Und hier ist es so wichtig, weil das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Und dann gibt es aber immer wieder manchmal so prophetische Leute, manchmal wer auch immer, die sagen, ja, weißt du, ich habe geträumt, ja. Also dann und wann und han und dann, ja, da wird der Herr wiederkommen. Ich bin mir ganz sicher. Soll ich dir was sagen? Jeder, der so redet, kennt seine Bibel nicht. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Lass dir von niemandem was anderes erzählen. Du weißt es nicht. Doch, ich hatte, aber das war so ein intensiver Traum. Nein. Okay, seid ihr da? Habe ich die Hauptaussage des Textes schon mal abgekaspert, ja? Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Aber dann entstand ein Geschrei und sie gingen ihm entgegen und sie machten sich bereit. Okay, wie warten wir jetzt auf Jesus? Wie können wir uns richtig positionieren? Wie können wir uns ausrichten? Und hier geht es weiter. Die Törichten sprachen zu den Klugen, gib mir doch was von deinem Öl. Und die Antwort müsste man, ja, die Frommen, oder? Natürlich, klar, immer. Aber nein, die Antwort lautet ganz anders. Total unchristlich. Die Antwort lautet nein. Sie lautet nein. Geht hin, kauft bei den Händlern Öl. Ja, was bedeutet jetzt der Händler? Was bedeutet das Öl? Brauchst du noch ein bisschen Treibstoff für deinen, ja, für deine Lampe? Sollen sie irgendwie holen? Es ist eine Geschichte und hier geht es nicht darum, jedes kleine Detail auseinanderzunehmen, sondern wir gucken nochmal, wo der große Schwerpunkt ist. Ne? Weil was ist jetzt das Öl? Können wir gerade nicht so sagen. Ja? Es gibt Momente in der Bibel, du sagst, wieso? Öl ist doch die Salbung. Öl ist doch der Heilige Geist. Ja, Feuer ist doch der Heilige Geist, oder? Und was heißt es, wenn Jesus sagt, ich werde kommen und euch mit meinem Feuer verzehren? Ist das dann auch der Heilige Geist oder ist das dann Gericht? Manchmal müssen wir vom Kontext her schauen, was Dinge bedeuten. Das ist so wichtig, ja? Wenn ich dir eine Einkaufsliste schreibe und ich schreibe dir Birnen drauf, Bruder, was kaufst du dann? Ja, die Frau würde vielleicht, ja, in den Supermarkt gehen. Ja, der Mann geht in den Baumarkt, ist doch klar. Der braucht eine Glühbirne, ist ja logisch. So, und der Kontext entscheidet, also stehen da Erdbeeren, Bananen, Birnen oder steht da Hammer, Elektroklemme, Lampenschirm, Birnen? Der Kontext entscheidet, was das Wort bedeutet, oder? Seid ihr da? Und hier müssen wir einfach schauen, immer wieder, was bedeutet der Kontext? Ich habe mal, das war sehr witzig, ein Freund von mir, der hat mal so einen christlichen Kalender gefunden und da stand ein Bibelvers, bisschen mit so einem Spruch des Tages und so weiter, da stand, und ich werde dir alles geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Ja, Bibelleser wissen, das sagt Satan zu Jesus in der Versuchungsgeschichte in der Wüste. Einfach ohne Kontext mal so rausgenommen, auf einen Kalender geklatscht, passt schon. Nee, passt nicht. Nee, wir müssen genauer schauen. Okay, und dann kommt die Hochzeit. Und hier für alle Bibelleser, ja, der Bräutigam kommt und sie gehen hinein zur Hochzeit. Dann weißt du schon so ein bisschen, das ist der Code für Jesus kommt wieder. Das ist der Code für Endzeit. Das ist der Code für Ewigkeit und Himmel. Und dann kommen hier die Jungfrauen wieder und sie sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Aber sie sind nicht mit dabei. Puh, ich finde das ziemlich herausfordernd, weil wenn wir uns jetzt dem Text weiter nähern, da sind 10 Jungfrauen. 10 Menschen, die sagen würden, ich bin Christ. Wenn du die fragst, die würden sagen, ja, wieso ich? Die warten auf Jesus, die warten auf den Herrn. Seid ihr da? Die warten darauf und jetzt hör mir zu. 50% von den Menschen, die sagen, sie warten auf Jesus, sind nicht dabei in diesem Gleichnis. Das ist intensiv, oder? Lass dir das kurz mal auf der Zunge zergehen. Schneid mal diesen Raum in die Hälfte. Sagst, was hat das denn mit uns zu tun, da draußen? Die böse, böse Welt. Ja, das werden wir gleich sehen. Damit hat es leider weniger zu tun. Aber lass dir das mal, 50% von den Christen kommen in die Hölle. Sagst, was ist das denn für ein Typ, Andi, den du da eingeladen hast, ey? Hey, bevor du deinem Pastor eine lange Mail schreibst, die wird er eh erstmal nicht lesen, weil er im Urlaub ist. Und zweitens, diese Worte sind ja, die sind von Jesus. Beschwer dich kurz erst bei Jesus und dann bei deinem Pastor, okay, wenn du da nicht weiterkommst. Ist das ein Deal? Weil hier gibt es 2 Behauptungen und 2 wichtige Fragen, die möchte ich einmal mit dir klären. Ja, wir haben den Text hier, Matthäus 25, die Verse 1 bis 2, das ist mal sinnbildlich für den ganzen Text. Und dann sind 2 Fragen offen und die erste ist, Zu wem redet Jesus? Zu allen Menschen oder nur zu seinen Jüngern? Und die zweite Frage ist, ist dieses draußen von der Hochzeit, meint das wirklich, ich meine, ich sage dieses Wort jetzt, meint das wirklich Hölle? Meint das wirklich ewige Verdammnis? Oder ist es so, ja, du bist halt jetzt nicht voll mit dabei, du kriegst halt nicht die Luxusvilla im Himmel, sondern halt ja, ein Zimmer-Apartment. Und wenn wir das anschauen, sehen wir vom Kontext her, ja, heute habe ich es mit dem Kontext, wenn wir Matthäus 24 starten, heißt es hier, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm alleine hin und sprachen. Und es endet, dieses ganze Gleichnis, und es geschah, als Jesus all diese Worte beendet hatte, und dann redet er zwar weiter zu seinen Jüngern, aber das macht deutlich, Matthäus, der Schreiber, macht deutlich, zwischen diesem Vers und diesem Vers sind alle Worte, die er sagt, nur zu seinen Jüngern geprägt. Ich weiß, wir kennen das, ne? Jesus ist unterwegs und da sind viele Menschenmassen, richtig viele Leute und da sind ein paar von seinen Jüngern, aber viele finden ihn auch blöd, manche sind Pharisäer und so weiter. So eine Mischgruppe, ja? Bergpredigt wäre zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Bergpredigt ist zu vielen, vielen Menschen geredet und nicht nur zu seinen Jüngern. Manchmal gibt es da auch Passagen, die sind nur zu seinen Jüngern, muss man genau lesen. Aber diese Worte richtet Jesus nicht an irgendwelche Leute, sondern an seine Jünger. An dich vielleicht und an mich. Diese Worte sind nicht irgendwie gesagt, sondern hier geht es wirklich um Menschen, die auf Jesus warten. Hör noch mal, wie sie ihn nennen. Sie sagen, Herr, Herr. Machen noch mal ganz deutlich, sie selber würden von sich sagen, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus. Seid ihr da? Wird ein bisschen heißer hier drin, oder? Nicht nur durch die Lampen. Und dann, okay, aber wie befragen wir die, also wie beantworten wir das? Also jetzt irgendwie draußen, die sind irgendwie nicht drin in der Hochzeit. Okay. Aber auch hier hilft uns der Kontext wieder, weil es gibt zwei weitere Gleichnisse, in die unser Gleichnis eingebettet ist. Und zwar einmal von einem Knecht, ja, der dient Jesus und Jesus sagt, hey, wenn du treu dienst, dann wirst du über mehr Verantwortung gesetzt werden. Wenn du aber nicht treu dienst, dann, ich kann dir mal vorlesen, was diesem untreuen Knecht dann blüht. Ja. Wo haben wir den Vers? Oh, ich habe es hier verkehrt rumgemacht, sehr wahrscheinlich. Nee, hier unten ist er. Er, also der Diener, er wird dem Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist die Konsequenz für einen ungerechten Knecht. Also, wenn er treu ist, wird er belohnt. Wenn er nicht treu ist, kriegt er, richtig, er wird bestraft. Also, klingt so, oder? Will man nicht, ne? In Stücke hauen, uiuiui, ganz schön heftige Sprache. Und dann gibt es ein weiteres, da geht es auch um einen treuen Knecht, aber hier gibt es mehrere Knechte, vielleicht kennt ihr das Gleichnis von den Talenten. 10, 5 und 1. Und der mit 10 kriegt mehr, der mit 5 kriegt auch mehr und der mit 1, weil er auch hier nicht treu, sondern weil er böse war, ja, guckt mal hier, ich habe euch das mit reingemacht, hier, du böser und fauler Knecht heißt es hier, wird er, soll ich dir mal auch, soll ich vorlesen oder lieber nicht? Ah, ich auf jeden Fall. Ich werde euch das auch vorlesen, ja. Man kann sich in der Bibel auch nicht nur die Honigverse rausholen. Und den mag ich nicht, den überspringe ich einfach. So funktioniert das nicht. Doch diesen unnützen Knecht werft ihn in die Finsternis hinaus, dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Magst du da hinkommen? Ich liebe eure Interaktion, Jungs. Stark. Das, was wir hier haben, es sind Codes für Hölle. Ja, das Wort Hölle, außer in der Lutherbibel gibt es das gar nicht. Es wird immer mit Gehenna beschrieben. Das ist der Ort, der vor Jerusalem damals war. Da hat man Leichen hingebracht, um sie zu verbrennen, wenn sie unehrenhaft waren. Der Müll ist dort hingekommen und es war wie so eine modernde, stinkende Area, wo du eigentlich nicht so gerne hingehen möchtest. Und Jesus vergleicht die Ewigkeit mit diesem Ort. Seid ihr bei mir? Das ist hier vom Kontext her. Bist du gezwungen, weil diese drei Gleichnisse, sie haben alle ein Thema, und zwar Endzeit. Und sie haben ein Thema, folgst du Jesus treu nach oder nicht? Sagst, warum bringt er denn dreimal das Gleiche nacheinander? Hier sind ein paar unterschiedliche Nuancen, aber das ist eine ganz normale Stilmethode, wie die Juden damals erzählt haben. Ja? Überleg mal, vielleicht kennst du das Gleichnis von dem einen verlorenen Schaf. Ja? 1:100. Dann gibt es ein Gleichnis danach, ist das sind die 10 Münzen, wo eine Münze verloren geht. Ja? Ein Schaf geht verloren, eine Münze geht verloren. Weißt du, welches Gleichnis danach kommt? Lukas 15, der verlorene Sohn, er ist eins von zwei. Es sind an sich dreimal das gleiche Thema. Etwas geht verloren und wird wiedergefunden. Wenn Buße da ist, freut sich der Himmel. Es sind an sich dreimal die gleiche Aussage, aber irgendwie ein bisschen anders erzählt, mit ein bisschen unterschiedlichen Nuancen. Das ist ein ganz normales Stilmittel. Das heißt, hier müssen wir vom Kontext festhalten, hier gibt es dreimal die Geschichte, die Jesus seinen Jüngern sagt, damit das auch klipp und klar ist. Wenn du, wie auch immer, lebst, schauen wir gleich, gibt es ein Szenario von Christen, die Jesus irgendwie, ja, verärgert haben? Was ist ihr Problem? Und sie kommen in die Hölle. Aber man würde sagen, das sind Christen. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, vielleicht hier nochmal kurzer Ausflug. Wir finden diese Themen im ganzen Neuen Testament wieder. Ja? Es gibt eine Stelle, die heißt es, ich glaube es Timotheus, diese Menschen, sie haben einen Anschein von Gottseligkeit. Klingt ein bisschen komisch, ne? Also das, die würden sagen, ich bin Christ. Aber die wahre Kraft des Evangeliums verleugnen sie. Es sind später immer wieder solche Texte, die vorkommen. Also fragst du, okay, das ist dieser eine Text in der ganzen Bibel. Nein, nein, lies mal die Schrift durch. Das Thema kommt immer wieder vor. Und was passiert hier? Was macht Jesus? Er warnt seine Jünger. Warum? Weil er ein großkotziger Diktator ist und sie nicht lieb hat? Ja. Du kannst es vielleicht als Drohung. Der droht mir. Nee, das ist keine Drohung. Ja. Wenn du in der Bahn stehst und das Licht blinkt, weil die Tür zugehst, ja, dann sagst du, der droht mir. Nee, nee, der warnt dich, dass du gleich eingequetscht wirst, wenn du jetzt nicht zur Seite gehst. Gott ist ein liebender Gott, der das Beste für dich will. Und das, was er macht, er droht dir nicht. Sagt, wenn du das und das machst, dann wird das und das passieren. Sondern er sagt dir, hey, hier sind die Leitplanken. Ich warne dich. Mache ich auch übrigens als Elternteil. Ich glaube, jede gute Mutter, jeder gute Vater, der warnt sein Kind. Achtung hier, Straße. Ist so rot. Bitte nicht rübergehen. Warum? Ey, wenn du da rübergehst, ne, dann wirst du vom Auto. Nein, es ist eine Warnung, um dem Kind ein Maß von Sicherheit mitzugeben. Um das Beste für das Kind zu wollen. Und genauso musst du dieses Wort von Jesus an dich und an mich auch hören. Es ist eine Warnung, keine Drohung. Es ist ein Akt der Liebe. Er warnt seine Jünger. Ja, wovor warnt er denn jetzt? Davor, wenn du einen Fehler machst, dann geht's mit dir sofort in die Hölle. Ja, das sagt er eigentlich. Nee, das sagt er nicht. Aber ich habe das schon ganz oft falsch gemacht. Ja, das sagt er nicht. Es geht hier nicht um einen Fehler, sondern worum geht's, oder? Was ist das Öl? Worum geht's? Und hier, ich kreise dir nochmal Schlagworte ein. Es ist der treue und kluge Knecht. Es ist hier die fünf Klugen und die fünf Törichten. Hier heißt es der gute und treue Knecht. Ja, du böser, du fauler Knecht. Dadurch ist das Bild, was entsteht, ist von Treue und Untreue. Der eine Knecht, der sagt, ja, mein Herr ist nicht da, oder? Ich lasse es mir gut gehen. Ich unterdrücke die anderen, mach die fertig, weil der kriegt das ja nicht mit. Ist untreu in der Beziehung. Die 10 Jungfrauen, die sagen, ach ja. Stell dir mal vor, Hochzeit, dein Trauzeug kommt. Oh, die Ringe habe ich vergessen. Warte, ich gehe kurz los, ich hole welche aus dem Kaugummiautomaten. Ja. Das Bild, was hier gezeichnet, was zum Ausdruck bekommen wird, diese Personen nehmen die Beziehung, die sie haben, nicht ernst. Es ist ein Maß von Treulosigkeit, was hier von Jesus angeprangert wird. Dass er sagt, hey, du kannst nicht mir nachfolgen und mir untreu sein darin. Er zählt keine Sünde auf, sondern er sagt, du nimmst mich und die Beziehung, die wir haben, nicht ernst genug. Du glaubst, ich bin blöd. Du glaubst, ich bin ein Suppenkasser. Meinst du, Jesus lässt sich hinters Licht führen? Ach, du lebst in wilder Ehe. Ja, ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal. Dafür musste ich auch gar nicht am Kreuz sterben. Nee, nee. Der Gedanke, der hier zum Tragen kommt durch diese Gleichnisse, ist Treue und Ernsthaftigkeit in der Beziehung zu Gott. Treue und Ernsthaftigkeit in der Beziehung zu Gott. Es ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Es ist eine echte Beziehung, nach der du lebst. Ich könnte dir das jetzt mit 100 Beispielen belegen, ja, Glaube braucht Werke und so weiter und so fort. Und es geht dabei nicht darum, dass du keinen Fehler machst. Aber ich will noch mal kurz, stell dir mal vor, die 10 Jungfrauen, ja, die hatten so alle ihre Lampen und dann werden die so interviewt. Ja, stell dir vor, heute Instagram, ja, kommt da irgendjemand, der Beauty. Und freut euch schon, ja, wir freuen uns schon total, ey, das wird so cool. Der Bräutigam kommt, ich bin auch ein bisschen in den verliebt und so weiter und so fort. Und habt ihr schon alles ready? Ja, das wird schon, das wird so cool, hey, Kamera. Und dann wirst du die anderen so interviewen, die sagen, ey, lass mich mal in Ruhe, ich muss mich kurz konzentrieren, habe ich alle meine Sachen gesammelt. Ich hab mir ein T-Shirt gekauft. Da ist mein Lieblings-Lobpreis-Band drauf. Ich habe auch einen Fisch auf dem Auto. Ich bin ein Evangelist. Ich weiß, es soll ein bisschen unangenehm, es soll auch witzig sein, aber es ist ein bisschen unangenehm. Diese Ernsthaftigkeit, sie resultiert aus einer echten Beziehung. Aus einer echten Beziehung. Weil weißt du was, wenn du das nicht ernst nimmst, und ich will das gerade offen lassen, ein bisschen offen lassen, dann kannst du für mich persönlich, ist das einer der schrecklichsten Sätze, die in der ganzen Bibel stehen. Ja? Die sagen zu mir, Herr, tu uns auf. Und er sagt, Vers 12, er aber antwortet und sprach, wahrlich, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Wo wird es hier runtergebrochen? Wird es runtergebrochen und sagt, ihr habt das Öl nicht mitgebracht, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt nicht richtig aufgepasst, weil das würde das ja bedeuten, oder? Wenn wir Öl als Salbung nehmen würden und Heiliger Geist, würdest du, by the way, allen Menschen, allen Christen, die jetzt zum Beispiel nicht vielleicht an Heilung mehr glauben oder nicht an die Salbung glauben, so wie du sie glaubst, würdest du gleich sagen, ihr kommt übrigens in die Hölle. Das machen ja viele mit uns Pfingstlern, oder? Ah, ja, ihr glaubt an den Geist Gottes und an Sprachgebet, ihr kommt übrigens in die Hölle, machen ganz viele. Ich weiß nicht, ob du so mutig bist, so vielen Menschen einfach mal das Heil abzusprechen. Ich traue mich das nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da etwas zurückhaltender. Aber auf der anderen Wege würde das bedeuten, die haben einen Fehler gemacht. Und weil die einen Fehler gemacht haben, ja, bist halt raus, ne? Kennt man ja bei Jesus, oder? Ein Fehler, der hat immer so eine rote Signaltröte, da sagt er, du bist raus. Klassiker, oder? Nein. Sondern hier geht es, und das wird es rumgebrochen, es geht um Untreue in der Beziehung. Untreue in der Beziehung. Hier geht es an ein Maß an Ernsthaftigkeit. Vielleicht kennst du dieses Wort, fällt mir gerade so spontan ein, über Finanzen. Jesus sagt, du kannst nur einem Herrn dienen. Du kannst so christlich sein, wie du willst. Wenn Geld und Besitz dein Boss ist, dann bist du nicht in Beziehung mit ihm. Ja, wir Pastoren sagen immer untereinander, ja, manche sagen das nicht so gerne, aber ich sage das gerne, solange du nicht deine Finanzen erreicht sind in deinem Glauben, da bist du nicht bekehrt. Dein ganzes Herz ist nicht mit drin im Topf. Es ist so. Solange dein Geldbeutel nicht erreicht bist, bist du noch nicht erreicht. Sagst du, dir geht es nur um die Kohle. Nein, nein. Ich habe verstanden, dass Geld und innere Antreiber und Herzenseinstellung ganz eng verwoben sind. Du kannst dein Portemonnaie nicht irgendwo anders hin tun. Es gehört zu deinem Herzen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du hast einem Herrn. Und wisst ihr, was daraus folgt zu diesem einen Herrn? Wenn du Herr sagst, wie positionierst du dich dann? Also ich bin Herr van der Velde, ja? Wenn du zu mir Herr sagst, bin ich dann dein Herr? In der Antike gab es auch einen Herrn. Und wisst ihr, was das waren? Das waren Besitzer von Sklaven. Wenn du Jesus ansprichst, ja, wir können es ja, Vater Gott. Kennt ihr Vater? Wenn du sagst Vater, dann bist du das Kind. Dann bist du der Sohn, dann bist du die Tochter. Wenn du Herr sagst, wer bist du dann? Du bist der Sklave, du bist der Diener, du bist der Knecht. Du bist der, der sagt, hier bin ich, zu deinem Befehl. Ich bin dir gehorsam. Gehorsam, unangenehmes Wort vielleicht, nicht mehr so trendy, aber ich höre auf das, was du sagst. Ich baue mein, ja, heute werden die Verbindungen geknüpft, auf den Felsen baue ich mein Haus und nicht auf den Sand. Ich habe es nicht nur gehört, nein, ich habe angefangen, es umzusetzen. Und hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Ernsthaftigkeit und Treue. Noch einmal, wir alle machen Fehler. Wir alle brauchen Vergebung. Es wird keinen Tag in meinem Leben geben, egal wie weit ich in der Heiligung bin, wo ich das Blut Jesu nicht mehr bedürftig bin. Ich brauche immer sein Blut. Ich brauche immer das Kreuz. Immer. Und wenn ich 105 werde, ich möchte ehrlich gesagt nicht 105 werden, ja, ich gehe auch gerne früher nach Hause, aber hey, bis zu meinem letzten Atemzug, ich werde das gebrauchen und in die Ewigkeit brauche ich diesen Sieg, brauche ich diesen Christus, brauche ich ihn. Er ist unser Zentrum und er ist kein Suppenkasper. Er ist nicht irgendein Typ, er ist kein Ticket in den Himmel. Das ist er nicht. Aber wisst ihr, früher, ich habe ihn so behandelt. Ja, so später mit Jesus. Und ich weiß, das ist eine richtig große Sünde in meinem Leben. Aber ich drücke das so weg. Ich weiß noch, später, als ich richtig zum Glauben gekommen bin, kam mir was in den Kopf und konnte es besser deuten. Früher war ich pornografiesüchtig. Und wisst ihr, das darf ich noch erzählen, vielleicht zur Ehre Gottes nichts mehr. Ich bin seit 10 Jahren clean übrigens. Dieses Jahr, diesen Sommer. Alkoholfrei, rauchfrei, pornografiefrei, ich lüge nicht mehr, ich klaue nicht mehr. 10 Jahre dieses Jahr. Ist das nicht, das ist wirklich Gnade. Und damals habe ich es noch geschaut und ich weiß noch, damals hatte ich immer so eine Stimme in meinem Kopf, in meinem Herzen, die hat mich nicht verdammt, sondern sie hat immer gefragt, was machst du da? Und ich wusste, das war Gott, der wollte, dass ich das hinterfrage, warum. Und dass ich darauf komme, dass das eigentlich nicht die Quelle meiner Probleme ist, sondern dass er die Antwort wäre und nicht Pornografie. Er hat mich nicht verdammt, sondern er hat mich aber eingeladen zu echter Beziehung mit ihm. Und so oft dulden wir aber Dinge und sagen, ah Gott, das passt schon irgendwie, oder? Und soll ich dir was sagen? Kein Kirchenbesuch, keine Taufe, kein Bibellesen in der Frühe, kein Dienst in der Kirche wird dich in den Himmel bringen. Das sind alles nur Dinge, die aus deiner Beziehung kommen, aber nicht damit du die Beziehung haben kannst. Aber so viele Leute, die denken so, ja, ich bin so ein Pastor, ich gehe auch gerne mal zu dir hin und sage übrigens, das und das ist nicht geordnet in deinem Leben. Hey, so wie du die Leute begrüßt hast, ich gebe so gerne auch Feedbacks. Ja, so meine Leute wissen das. Ja, ich weiß noch, wir hatten Moderatoren, die hat so das erste Mal moderiert und sind so andere Leute zu ihr hingegangen und sagt, übrigens, wenn du heute das erste Mal moderierst, danach wird Finn dir alles sagen, was du falsch gemacht hast. Ja, das ist so das Bild, was meine Leute von mir haben. So, ich mache das aber ganz nett, okay? Und es ist überhaupt nicht schlimm, was falsch zu machen. Aber, so, ich mache das gerne mal. Und weißt du, was ich ganz oft höre von Leuten? Ich sage ihnen so, hey, du, das und das ist nicht geordnet, dann müsstest du einfach drauf schauen. Ist es für dich in Ordnung? Gar nicht verdammt, aber trotzdem in dem Prozess. Weißt du, was sie dann oft machen? Sie fangen an, Dinge aufzuzählen, die sie tun. Ja, aber wieso? Ich mache doch das und das. Aber ich mache doch das und das. Möchtest du gerade so eine Waagschalen-Diskussion anführen oder was? So, ich mache zwar das falsch, aber ich mache 3 Sachen richtig. Das funktioniert nicht. Ja. Versuch das vor einem Richter. Herr Richter. Die letzten 3 Male bin ich aber bei Grün gefahren. War nur einmal bei Rot. Nur einmal. Es wird nicht funktionieren. Und sie denken immer noch in diesem, was kann ich leisten, was kann ich tun. Vergiss all das. Es geht um echte Beziehung. Und weißt du was? In echter Beziehung spürst du das sofort, wenn du Sünde versteckst. Adam hat sich versteckt. Und sofort kommt Scham und diese Dinge klopfen an. Und du kannst dich entscheiden, gehe ich und verstecke mich oder bringe ich das ans Licht. So viel diskutiere ich mit Leuten, die sagen, die leben in wilder Ehe. Mit einem Partner, mit dem sie nicht verheiratet sind, schlafen mit ihm. Und sie versuchen sich immer so rauszuwinden. Gibt es aber nicht eine Möglichkeit und das ist zwar alles. Und ich so, nein, 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 nein. Wenn du diesen Weg weitergehst, muss ich dir ein großes Warnschild hinsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du diesen Weg weiter beschreitest und nicht umkehrst, dass du in die Hölle kommst, ist möglich. Ich sage nicht, dass du in die Hölle kommst. Das kann ich nicht. Das entscheidet Gott, okay? Ich kann nicht über die Qualität deiner Beziehung urteilen. Aber als Bibellehrer, als Pastor, muss ich dir diese Warnschranke hingeben und sagen, das ist ein gefährlicher Weg. Wenn du dich mit Sünde arrangierst und abfindest, bist du in Gefahr. Bist du in Gefahr? Hörst du das? Wenn da Sünde in deinem Leben ist und du lässt sie so dahin plätschern, da ist ein heute für dich ein Warnsignal. Du bist auf einem gefährlichen Weg. Ich sage nicht, dass du in die Hölle kommst, das maße ich mir nicht an. Aber ich sage dir, dieser Bibeltext ist heute von Jesus für dich geschrieben, dass du weißt, er lässt sich von dir nicht an der Nase herumführen. Er warnt dich gerade, sagt, glaub nicht, dass du ihm untreu sein kannst und es ihm egal ist. Jesus ist nicht dein Homie, dein bester Freund, yo. Er ist kein laissez-faire Papa, der sagt, ah, Süßigkeiten, bis du kotzt. Klar kannst du Pornografie gucken, du bist 3 Jahre alt, klar gucken Horrorfilm, kein Problem. Finde ich super. Er ist nicht laissez-faire, er ist so klar. Er ist so klar. Ich will ein bisschen gegen Ende kommen und hier gern meinen Schwerpunkt setzen, weil ich glaube, dieser Text von Treue in der Nachfolge bedeutet so viel mehr. Es bedeutet zum Beispiel, seine Berufung und sein ganzes Leben, seine Zukunft in die Hände Gottes zu legen. Das bedeutet es. Du denkst, dein Haus ist dir sicher, dir ist nicht sicher. Dir ist nicht sicher. Du denkst, in dieser Kirche zu sein, ist sicher für dich? Dir ist nicht sicher. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist alles sein. Ich könnte über Treue in diesem Punkt reden. Da geht es nicht so viel um Sünde, sondern um Berufung, um Lebenshingabe. Aber ich möchte es heute auf Sünde zuspitzen. Ich lese dir nochmal einen Text hin. Der Bruder von Jesus, Jakobus, obwohl, nee, der Herrenbruder, das war nicht der Bruder von Jesus, das ist der Apostel. Nee, doch, das ist der Herrenbruder. Der Leiter der Gemeinde von Jerusalem, der Bruder von Jesus, er hat ihn geschrieben, Jakobusbrief. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zugedeckt. Ich starte kurz mit einer von unter euch. Er spricht zur Gemeinde und er sagt, einer aus der Gemeinde, und dann nennt er ihn aber Sünder. Das ist im Neuen Testament unmöglich. Ein Christen sind keine Sünder mehr. Sie werden immer als Heilige angesprochen. Wisst ihr das? Sie sind nicht mehr, Sünde ist nicht mehr das, womit wir uns identifizieren. Das ist noch das, was in unserem Leben ist. Aber es ist nicht mehr die Lebensrealität, auf der wir uns stimmen. Ich bin so eine arme Wurst und so weiter. Ja, unsere Lebensrealität spricht davon, dass wir Sünder sind. Aber und im Geist, im Glauben sind wir in Christus heilig, rein, gerecht und vollkommen gesprochen. Amen. Und jetzt gibt es eine Person, die unter diesen Menschen so weit, und jetzt hör mal, er irrt ab von der Wahrheit. Hier wird nicht gesagt, er hat einen Fehler gemacht, sondern er verlässt den Ort von Wahrheit. Er verlässt den Ort von Beziehung und begibt sich an einen Ort, und hier ist es dann klar, weil Sünden zugedeckt werden müssen, an einen Ort der Sünde, einen Ort der Gottesferne. Und zwar ist er so weit weggelaufen, hör mal, dass seine Seele vom Tod errettet wird. Das heißt, seine Seele war in einem Zustand von Gefährdung, ne? Also der Körper stirbt, aber hier wird gesprochen von, und hier meint es auch wie der Hölle, von einer ewigen Verdammnis. Das ist ein Thema, das zieht sich durch. Und es ist eine Warnung für Christen. Für dich. Für mich. Ich weiß nicht, wie oft du sowas hörst, aber das muss gesagt werden. Hey, es ist nicht das, was ich jeden Sonntag, oder predige ich das jeden Sonntag? Musst du mal meine Leute fragen. Ich glaube nicht. Predige auch andere Sachen. Aber zu einer guten Ernährung einer Gemeinde gehören Brokkoli und Spargel halt auch. Und Fleisch aber auch, Halleluja, Fleisch und Kartoffeln. Und weißt du was, gehört auch mal ein veganes Gericht dazu. Ja, gehört alles mal dazu, Amen. Und weißt du was, und ich glaube, damit will ich schließen, dieser Text, der spricht davon, dass es eine Umkehrmöglichkeit gibt. Ja, wenn jemand unter euch, muss ja nicht so sein, ja, aber er ihn zur Umkehr führt. Da ist eine Option für Umkehr. Und dafür bin ich heute Morgen gekommen, um dir das zu sagen, weil ich glaube, dass Jesus das sagen möchte. Da ist eine gute Nachricht für dich. Wenn du in Sünde verstrickt bist, da ist eine Option, dass du umkehrst. Jesus ist heute Morgen hier mit seiner Kraft und er lädt dich ein, sagt, komm in meine Arme, kehr um von diesem Weg. Tu Buße. Und ich weiß, manchmal sind wir schon so lang und dann sind wir so eine Opfer. Weißt du was? Du bist nicht das Opfer. Jesus ist stark genug. Sag nicht, wenn du sagst, aber ich bin schon so lange und es geht nicht, dann sagst du, Jesus, du kannst mich nicht freimachen. Willst du Jesus das sagen? Jesus, du bist leider nicht stark genug, sorry. Meine Probleme, ja? Meine Probleme, die sind so schlimm, also damit kommt niemand zurecht. Manchmal ist das so eine Irrglaube, oder? Also wenn du wüsstest, wie schlimm es in meinem Leben ist, dann würdest du nicht so reden. Du kannst nicht, du bist auch nicht liebevoll zu mir. Leute, das ist eine Lüge, du bist ein Opfer. Steig aus diesem System, du bist kein Opfer. Es gibt nur einer, der für dich das Opfer geworden ist. Und das ist Christus am Kreuz. Und er hat dich befreit davon, das Opfer sein zu müssen. Er sagt, ich bin hier, um dich frei zu machen, um dich zu kräftigen, um dir zu helfen, dass du stirbst. Dass du sagst, es geht nicht mehr um mich, ich will in ihm leben. Weil das, was du machst, ist, wenn du Sünde hast, du hältst an deinem alten Ich, an deinem alten Leben fest. Lass los. Lass los, mach Schluss. mit den falschen Liebhabern. Oh, die waren aber so süß, die schmecken so gut. Mach Schluss. Mach Schluss. Sagst, es war eine schreckliche Zeit mit dir. Ich mach Schluss. Okay, komm. Bring Sachen in Ordnung. Und bitte, ich mach das nicht leichtfertig. Ich bin ein Ex-Junkie, ich war ein Drogendealer. Ich habe ein wirklich ungöttliches Leben gelebt. Und weißt du was? Es hat so viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Als ich zu Jesus gekommen bin, der hat angefangen, knallhart mit mir aufzuräumen. Das war ziemlich unangenehm. Aber es war es wert. Aber du sagst, wenn das mein Pastor wüsste, wenn das meine Frau wüsste, wenn das mein Mann, mein wer auch immer wüsste, dass, boah, was würden die von mir denken? Es ist egal. Es ist egal. Bring das in Ordnung. Sondern wir sind hingegebene Jünger Jesu. Christen, die sagen, ich will, dass Jesus, der Christus in mir groß ist, der Christus in mir stark ist. Mit ihm will ich sein. Er ist die einzige Person, um die sich mein Kosmos dreht. Er ist mein Ein, mein Alles, mein Zentrum. Und es kann sein, dass wir später noch in einen Gebetsaufruf gehen und vielleicht machen wir das noch. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Lobpreis und wir nehmen uns Zeit und du hast Zeit, darauf zu reagieren. Dich zu untersuchen, was macht dieses Wort mit dir? Dieses Wort, was Jesus zu dir spricht. Ja? Dieses Bibelwort, was macht das mit mir? Vielleicht magst du aufstehen mit mir, vielleicht magst du deine Augen schließen. Wir treten jetzt zusammen als Gemeinde vor ihn. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dass dieser